Schönen guten Morgen wünsche ich euch.
Schreibt an.
Ganz am Anfang paar Grüße von Hanne. Hanne geht im Krankenhaus, aber es geht ihr relativ gut. Wahrscheinlich kommt sie diese Woche wieder raus.
Hier kommt nichts an.
Monika lässt schön grüßen, die haben wir schon ganz lange nicht mehr gesehen. Die ist ja in Quarantäne zu Hause, selbst in der aufgelegten Quarantäne. Und auch Horst und Hilda lassen ganz herzlich grüßen. Das sind ja all die, die wir wegen Corona schon häufig, das heißt meine nicht, aber die wir häufig schon lange nicht gesehen haben. Okay. Genau, Satya hat es eben gesagt, mein Predigtthema heute ist
jetzt kommt sicher. Ne?
So, wenn ich so dann denke, vor einem Jahr kam was auf uns zu. Zu Anfang habe ich gedacht, das kann uns ja nicht betreffen, das ist ja irgendwo China. Aber in einer kürzester Zeit war unser Leben nicht mehr das, was wir gewohnt waren. Also ich habe sowas noch nie erlebt. Und ich bin ja nun nicht der Allerjüngste, dass solche Maßnahmen getroffen werden mussten, dass wir zu Hause bleiben mussten, dass nicht zur Arbeit gehen und so weiter. All diese Maßnahmen. Und das abgesehen davon, dass ja auch das Virus uns bedroht. Also auch da ist ja eine gewisse Verunsicherung. Wo stecken wir oder wo können wir oder wo können wir uns nicht anstecken? Wo können wir uns bewahren und beschützen? Und ich habe ehrlich gesagt zu Anfang gedacht, naja, im Sommer wird das vorbei sein. Naja, wir leben immer noch damit. Und es ist nicht unbedingt besser geworden. Also ein Jahr der Unsicherheit. Und dann kommen noch so bestimmte Nachrichten, und ich sag mal nur einige wenige, in Apotheken werden Corona-Tests verkauft, bei denen das Ergebnis von vornherein feststeht. Bist du sicher? Habe ich auf YouTube gesehen. Masken tragen, wusstest du denn schon? Masken tragen ist gefährlich. Bist du sicher? Es gibt zahlreiche Videos dazu, sogar von Wissenschaftlern. Das RKI warnt vor FFP2-Masken. Bist du sicher? Kannst du nachlesen auf der Webseite vom RKI. Von diesen drei Nachrichten ist nur eine wahr. Nämlich die letzte. Das ist tatsächlich wahr. Das RKI warnt auf seiner Webseite davor, vor dem wie soll ich das sagen, nicht unbedingt grundsätzlich vom Tragen der FFP2-Maske, sondern sie weisen darauf hin, dass erstens die Maske richtig aufgesetzt werden muss. Dass sie gar nichts nützt, wenn sie nicht richtig sitzt. Also wenn sie so knapp unter der Nase sitzt, hilft sie nicht. Das zweite ist, dass sie natürlich aus ziemlich viel Filtermaterial besteht und dass das Atmen erschwert. Und dass Menschen, die eine Vorerkrankung haben, die eine Atemwegserkrankung haben, eventuell tatsächlich gehindert sein können und dass die Krankheit nicht immer verbessert. Das sind die Warnungen, aber sie sagen auch, und das gehört auch zu dem, was darüber gesagt wird vom RKI, dass diese Masken auf jeden Fall besser schützen als ein normaler Mundschutz, also der selbstgenähte. So, also ist diese Überschrift, wie sie verbreitet worden ist, auch nicht ganz wahr. Das gehört nicht zur ganzen Wahrheit, weil natürlich sagt das RKI, ja, diese Masken, wenn sie richtig getragen werden, schützen uns besser und auch die anderen. So. Wenn man solche Nachrichten zu dieser ganzen Situation, in der wir sind, dieser Unsicherheit, noch dazukommen, macht uns das nicht sicherer, oder? Was soll ich denn nun glauben? Das, was die Regierung sagt, oder das, was ich so höre? Ja, das sind doch nur Nachrichten. Aber diese Nachrichten, manchmal denkt man, manche Nachrichten, ja, da brauche ich nicht weiter drüber nachdenken, aber diese Nachrichten, die betreffen uns doch. Das ist uns doch nicht egal. Ist das nur sicher, wenn ich die trage, oder ist das nicht sicher? Das betrifft mich. Da kann ich nicht einfach sagen, das ist mir egal. Und das macht mich unsicher. Und sie haben einen bedeutenden Einfluss auf unser Leben. Also wir haben das selber in dieser Gemeinde gemerkt, dass solche kontroversen Nachrichten tatsächlich eine Beziehung zerstören können. Die einen glauben das, und die anderen glauben das so anders und wollen sich überhaupt nicht darauf einlassen und sagen, nee, da kann ich nicht mit, was du glaubst. Also trenne ich mich von dir. Sowas ist leider vorgekommen. Und so das Erste, was ich sage, bist du sicher mit dem, was du sagst und was du glaubst? Bist du sicher? Na klar, das stand doch in der Zeitung. So, das war meine Überzeugung früher. Ja, alles, was in der Zeitung steht, ist wahr. Ich weiß nicht, ob ihr die Zeit noch kennt. Das ist schon lange, lange her. So, das kam in den Nachrichten. Das stand in der Zeitung. Das war für mich so die absolute Gewähr, das muss stimmen. Also, heute sehe ich das ein bisschen anders. Es gibt so viele Medien und so viele verschiedene Nachrichten und ganz ehrlich, die Glaubwürdigkeit ist dadurch nicht gestiegen. Manchmal blickt man nicht mehr unbedingt durch, ob das wirklich wahr ist oder nicht. Aber mir ist aufgefallen, dass viele solche Nachrichten ungefiltert weitergeben. Sie schnappen sie auf und teilen sie. Und prüfen überhaupt nicht nach, woher kommt das eigentlich? Ist das eigentlich wahr oder ist das nicht wahr? Weil, ganz ehrlich, bei vielen Meldungen ist mir das ziemlich völlig egal. Was ich vorhin schon sagte, was mich nicht betrifft, das kann ich auch an die Seite tun, ob das wahr ist oder nicht, interessiert mich nicht. Ja? Betrifft mich nicht, also egal. Bei Corona ist das anders. Ob der Virus gefährlich ist oder nicht, ist ziemlich entscheidend dafür, wie ich damit umgehe. Ob Maske tragen gut ist oder nicht, hat was mit meiner Gesundheit zu tun, also ist mir das nicht egal. Also ist das schon, hat das gravierende Auswirkungen darauf, wie ich mich fühle auch. Und was soll ich denn glauben? Das macht mich unsicher. So, es drängt sich doch wirklich die Frage aus, was ist denn nun wahr? Was stimmt denn nun? Und wem kann ich glauben?
Ich weiß nicht.
Wenn uns von uns verlangt wird, Masken zu tragen, dass es aber Wissenschaftler gibt, die behaupten, das wäre schädlich, dann bin ich verunsichert. Ich weiß nicht, ob dir das nicht genauso geht. Mir ist das jedenfalls nicht egal. Also versuche ich der Sache auf den Grund zu gehen. Geht mir jedenfalls so. Ich versuche dann nachzuforschen. So, was ist denn nun wahr? Ich gucke, und das ist so eine Maßnahme, die ich mir auch angewöhnt habe. Ich gucke, woher kommt die Information eigentlich? Und zwar meine ich jetzt nicht unbedingt, wo habe ich die gesehen oder wo habe ich die gelesen. Ja? Egal, ob sie in der Zeitung stehen oder ob sie auf YouTube gesehen habe. Aber sie muss ja irgendwo herkommen. Also woher kommt die? Wo ist die Quelle für diese Information? Wer hat das gesagt? Nicht nur, wer hat das weitergegeben, sondern wer hat das gesagt? Wer ist der Urheber dieser Nachrichten? Manchmal ist das schon sehr aufschlussreich. Und das Dritte, gibt es dafür Belege? Man sagen kann jeder was. Und jeder darf auch sagen, was er denkt. Aber das ist nicht immer unbedingt die Wahrheit. Selbst wenn ich Wissenschaftler bin, kann ich nicht hören. Also gibt es dafür Belege, ob das, was derjenige gesagt hat, auch stimmt?
Stellt sich wieder alleine um.
So, ganz häufig ist es so, das können wir auch beobachten, dass gerade bei Wissenschaftlern und so weiter Fakten mit persönlicher Meinung gemischt werden. Also da ist was Wahres drin von dem, was sie sagen, aber nicht alles, was sie sagen, ist mit Fakten belegt, sondern manches von dem, was sie sagen und weitergeben, ist ihre persönliche Meinung. So, das muss ich aussortieren, das muss ich ausfinden. Bei den Tests aus der Apotheke, das ist übrigens eine wahre Nachricht, die habe ich mir nicht ausgedacht, diese junge Frau, die das weitergegeben hat, die gab offen zu, dass sie das selber nicht geprüft hat, dass sie das selber nur vom Hörensagen gehört hat. Aber sie wäre vollkommen überzeugt, dass das glaubwürdig ist. ganz ehrlich, da habe ich gleich einen Haken dran gemacht und das an die Seite getan. Das ist für mich nicht irgendwie relevant. Das ist keine Sache, wo ich sagen kann, so, das ist, abgesehen von der Tatsache, da habe ich kaum überlegt, so, was soll das eigentlich, wozu? Ja, aber das ist nochmal eine ganz andere Sache. Aber wenn überhaupt kein Beleg ist, wenn überhaupt nichts dahinter steht, dann tue ich das an die Seite und deklariere das für mich als unglaubwürdig und gar nicht drüber nachzudenken. Aber was mir aufgefallen, leider werden solche Nachrichten millionenfach geteilt. Es ist so einfach. YouTube teilen, an alle meine Kontakte schicken. Ohne drüber nachzudenken, was teile ich da eigentlich. Das verunsichert. Und ich sag mal, wenn ich sowas teilen würde, dann denken alle, oh Stefan, der Pastor, der hat das geteilt, da muss das ja wahr sein. Ja, überlegt euch das mal. Ihr gebt euren Namen dafür her. Ihr habt das mit mir geteilt, also muss das ja wahr sein. Wisst ihr, dass 18% der deutschen YouTube eine glaubwürdige Quelle halten, die die Wahrheit sagen? Ich habe zwar mal eine andere Zahl gehört, aber ich habe, gerade weil ich darüber jetzt rede, von wegen ist das glaubwürdig, was du sagst, habe ich mal genau bevor stimmt das eigentlich. Ich hatte was von 45% gehört. Und dann habe ich mal nachgeguckt, das stimmt nicht. Ja, sondern tatsächlich Umfragen sprechen von 18%. Aber ich finde 18%, YouTube kann jeder, ich sage es mal ganz deutsch, jeden Mist erzählen. Da wird nicht kontrolliert, da ist kein Filter drin, da ist keine Reaktion dahinter, die sagen, das können wir nicht so verkaufen, das können wir nicht in den Zeitung schreiben oder nicht weitergeben, da kriegen wir klar. Nein, da darf jeder sagen, was er will. Ob das der größte Blödsinn ist oder die Wahrheit ist.
Geht ja hier nicht in den Mensch.
So, da bist du drauf, da bist du gefragt, zu prüfen, ist das wahr, ist das glaubwürdig oder nicht. Und bevor ich nicht weiß, dass das wirklich glaubwürdig wird, sowas sowieso nicht teilen. So, YouTube ist natürlich nicht das Einzige. Aber ganz ehrlich, es fällt uns doch immer schwerer, in dem Nachrichtendschungel, ich will das wirklich mal mit dem Dschungel vergleichen, in einem Nachrichtendschungel wirklich noch durchzufinden und Orientierung zu finden und sagen, ja, da ist der Weg, das ist die Wahrheit. Und manch einer, der sich auf diesem Wege verirrt hat, schon mal, und irgendwann dann festgestellt hat, nee, das war nicht der richtige Weg, das war absoluter Blödsinn, der sagt irgendwann, ich glaube gar nichts mehr. Ich glaube gar keinen mehr. Egal, ob das Fernsehen ist oder die Zeitung ist oder YouTube oder RTL oder was weiß ich, ich glaube gar nichts mehr. Das ist aber auch hier keine Lösung. Dann weißt du immer noch nicht, woran du bist. Dann weißt du immer noch nicht, ob die Maske gut ist oder nicht. So, ich glaube, vielen von uns ging das so in den letzten Jahren, eigentlich immer noch. Und ich sag mal, wie mir das ging, gerade so im letzten Jahr. Ich war gerade zu Anfang, als das losging, wirklich hin und her gerissen. Da gab es noch nicht so viele verlässliche Informationen, was das Virus eigentlich ist, wie das wirkt, was das genau auslöst und so weiter. Da gibt es wirklich ganz viele verschiedene Mutmaßungen, auch ganz unterschiedliche Nachrichten. Und ich war wirklich hin und her gerissen, so, was ist denn nur eigentlich richtig? Wo ist denn die klare Richtung? Wie sollen wir denn richtig damit umgehen? Und beide Seiten hatten durchaus nachvollziehbare Argumente. So, und ich schwankte zwischen, es ist doch alles nicht so schlimm. Und auch so, ist es notwendig, sich gegen diese uns auferlegten Maßnahmen vielleicht auch zur Wehr zu setzen, weil sie überzogen sind. So, das war die eine Seite. Aber die andere Seite war, so, wir haben eine Anordnung von der Regierung her und sind verpflichtet, uns daran zu halten. Und wir haben auch eine Verantwortung denen gegenüber, die besonders gefährdet sind. Wir haben in der Gemeinde recht viele Eltern. So, die waren besonders gefährlich, da sind es immer noch. So, also dazwischen habe ich so geschwankt, so einerseits diese Verantwortung, andererseits so, wo müssen wir uns gegen überzogene Maßnahmen wehren. Und so, ich habe mal mit der einen Seite gesprochen, durchaus für mich Personen, die wissen, was sie sagen, nehme ich einfach so der Herrede, andererseits genauso Personen, die aber auch ganz auf der anderen Seite standen und Argumente brachten dagegen. Und ich war immer so, wirklich so, wenn ich bei dem einen war, dann war ich von dem überzeugt, wenn ich bei dem anderen war, ging das in die Richtung. Und entsprechend habe ich mich verhalten. Nicht immer so ganz konsequent mich an die Maßnahmen gehalten, sondern ich meine, man hat es nicht locker gesehen. Aber ich war nicht sicher dabei. Ich war im Grunde immer unsicher, was ist denn nur das Richtige. Und ich habe gebetet, Herr, zeig mir, was das Richtige ist. Wie soll ich mich dann verhalten? Was ist der richtige Weg? Und ich habe dann eine Entscheidung getroffen. Ich habe gesagt, ich will meine Kraft nicht im Kampf gegen Maßnahmen verschwenden, die jetzt nicht daran hindern, unseren Glauben auszuleben. Ich habe gesagt, diese Maßnahmen, ja, die hindern, wie soll ich das sagen? Wir sind nicht mehr so frei wie vorher. Wir mussten Einschränkungen auf uns nehmen, aber die hindern uns nicht, unseren Glauben auszuleben. Klar müssen wir an der einen oder anderen Stelle Wege finden, wie wir damit umgehen, kreativ. So, wir treffen uns jetzt als Hauskreis nur über das Internet. Ja, das ist aber auch eine Möglichkeit. Also wir sind kreativ geworden in der Hinsicht. Aber sie hindern uns nicht, uns zu treffen, uns auszutauschen und das zu leben, unseren Glauben zu leben. Und wir dürfen immer noch Gottesdienste feiern. Also warum soll ich dagegen kämpfen? So, ich halte mich an die Maßnahmen, die die Regierung uns aufwendig hat. Und ich will meine Kraft dafür einsetzen, mich um Menschen zu kümmern und den Glauben weiter auszubauen. Und mich nicht gegen die Regierung zu wenden und ich habe mich gefragt, wozu? Und da habe ich Ruhe gesagt, ich will Jesus dienen und will das tun, das Evangelium auszubauen. Und da hatte ich Ruhe. Da wusste ich so, das ist ein guter Weg, weil ich Frieden im Herzen bekomme. Und ich weiß, Frieden kriege ich nur, wenn Jesus mir den schenkt. Ich kann keinen Frieden im Herzen machen. Aber seitdem ich mich da entschieden habe ich mir Sicherheit gewonnen. Ich kann auf Jesus vertrauen. Und ich weiß, Jesus hat alles in seiner Hand. Natürlich bin ich rein menschlich gesehen verunsichert durch die ganze Situation und wie geht das weiter und was kommt da noch alles auf uns zu. Aber ich kann gut sein, Jesus hat alles in seiner Hand. Das macht mich nicht fertig. Und selbst wenn ich sterbe, ich weiß, wo ich hinkomme. So, und selbst wenn die Masken schädlich sein sollten, ich weiß, in Jesus bin ich geboren. So, das macht mich ruhig. Das macht mich sicher. Bist du sicher? Bist du sicher, was du glaubst? Was du tust? Wie du dich verhältst? Ich weiß, wem ich vertrauen kann. So, das ist die innere Sicherheit. So, dieses Vertrauen auf jemanden, Vertrauen auf das, was gesagt wird. Orientierung finden wir in all dem Dschungel. Das ist die innere Sicherheit. Die ist unbedingt notwendig. Aber es gibt nämlich nicht nur, gerade auch in dieser Frage, nicht nur die innere Sicherheit, sondern auch die äußere Sicherheit. Und da spreche ich jetzt nicht über Massen, da habe ich jetzt nur noch drüber gesprochen. Aber die äußere Sicherheit, das hat auch was mit Vertrauen zu tun. Und wir vertrauen Versicherung, oder? Nicht? Nicht alle.
Das brauche ich nicht. Nein,
ich weiß, was es ist. Nur durchschnittlich. Wisst ihr, wie viel Geld ein Deutscher, und zwar sind da Säuglinge und Retter mit eingerechnet. Säuglinge haben ja noch nicht unbedingt mit eingerechnet. Also alle Deutschen. Durchschnittlich geht über 2000 Euro für Versicherung im Jahr. Also ich muss da noch ein gewisses Vertrauen zu bekommen. Schätze ich mal so. Und ihr wisst, also manche Versicherungen, da sind wir verpflichtet oder einfach drin, wenn wir arbeiten, ist gar keine Frage. Sozialversicherung, wenn du ein Auto hast, musst du das versichern. Wenn der Hausarzt musste das versichern, das sind Pflichtversicherungen, da kommen wir gar nicht vorweg. Aber es gibt natürlich noch viel weitere, die wir freiwillig abschließen. So, Insassenunfallversicherung, ich glaube, die hat keiner abgeschlossen, aber das, ich bin kein Versicherungsvertreter. Aber Glasbruch, Zahnzusatzversicherung, Privathaftpflicht, Krankenversicherung für Haustiere, Lebensversicherung, wer hat von euch keine? Oh, es gibt Kriegen tatsächlich. Also, ich könnte diese Liste jetzt unendlich fortsetzen. Das sind alles Versicherungen, tatsächlich unendlich nicht, aber doch sehr weit, wie viele Versicherungen es alles gibt. Wahnsinn. Und das sind alles so bekannte und wahrscheinlich hat jeder von euch irgendwo eine von diesen Versicherungen. Aber ich sage euch mal ein paar ganz schräge. Es gibt tatsächlich Versicherungen. Man kann sich davor versichern, Zwillinge zu kriegen. Wenn nicht nur ein Baby kommt, sondern zwei, dann kann man sich versichern. Es gibt, Klaus, hör zu, es gibt eine Abstiegsversicherung für Fußballfans.
Halleluja.
Es gibt eine Funklochversicherung. Wahrscheinlich für Versicherungsvertreter, die öfter mal unterwegs sind und dann kein Handy empfangen. Und das Krasseste, es gibt eine Weltuntergangsversicherung. Jetzt fragt sich nur, was kriegt man denn dann? Wer zahlt dir denn dann noch was aus? Und was nützt dir das, wenn die Welt untergegangen ist? Aber ja, also man kann sich so ziemlich gegen alles versichern, was man sich gut vorstellen kann. Also ganz ehrlich, ich will jetzt nicht mal Versicherung mehr.
Hast du die auch?
Versicherung ist absolut sinnvoll. Das ist gar keine Frage. Ja? Die sind gut und richtig. Nicht jede Versicherung ist gut, aber sicherlich ganz viele. Aber werden oder machen uns Versicherungen wirklich sicher? Geben die uns wirklich Sicherheit? Mal ganz ehrlich, eine Lebensversicherung kann ich nicht vor Tod beschützen. Eine Unfallsversicherung will dich nicht vor einem Unfall bewahren. Und deine Gebäudehaftpflicht, wo eine Feuerversicherung drin ist, die verhindert auch nicht, dass dein Haus eventuell abbrennt. Das Einzige, was sie tun kann, ist, die finanziellen Folgen zu mindern. Was ja schon was wert ist, das ist keine Frage. Aber reicht das aus, um sicher zu sein, wirklich sicher zu sein? Dir Sicherheit zu geben? Bietet Geld wirklich Sicherheit? Das ist die Frage. Denn das ist das Einzige, was Versicherungen anbieten. Es gab eine Zeit, da konnte man sich noch gar nicht versichern, weil es noch gar keine Versicherung gab. Eine Möglichkeit war, und das haben viele auch getan, die haben ganz viele Kinder in die Welt gesetzt. Dann waren sie abgesichert für die Zukunft. Aber auch zu der Zeit war das nicht die einzige Möglichkeit, sondern viele haben immer danach geguckt, wie kann ich mich irgendwie materiell absichern, wie kann ich irgendetwas zusammenbringen, das mir Sicherheit gibt. Und in der Zeit, als Jesus gelebt hat, da war das auch so. Aber Jesus stellt diese Strategie, bei Geld Sicherheit zu suchen, in Frage. Und er erzählt dazu eine Geschichte, die das auf den Punkt bringt. Kannst du mal die Bibelstelle anwerfen? Ich lese die Bibelstelle nicht vorher, sondern ich erzähle das ein bisschen mit eigenen Worten. Ein Bauer hatte eine ungewöhnlich gute Ernte gemacht. Der hat so richtig, das war so richtig toll, und er hatte riesig viel Korn zusammengebracht, als er das gedroschen hat, einen Riesenhaufen, superklasse. Und er wusste überhaupt nicht, so viel Platz hatte der gar nicht, dass er das alles unterbringen konnte. Dann hat er sich überlegt, was mache ich denn jetzt mit diesem vielen Korn? Und dann denkt er, oh, meine Scheunen sind zu klein, ich reiße die ab und ich brauche mir riesig große Scheune, wo ich das alles unterkriege. Gesagt, getan und ans Werk und diese Scheune gebaut, zusammengezimmert, als sie fertig war und das Korn untergebracht war, guckt er sich das an, guckt er sich diesen riesen Haufen Korn an und sagt, wow, jetzt habe ich Ruhe. Jetzt habe ich Sicherheit. Jetzt bin ich für die nächsten Jahre versorgt. Ich brauche mir überhaupt keine Sorgen zu machen. Und abends geht er schlafen und Gott begegnet ihm. Und Gott sagt, was bist du für ein Dummkopf? Also Gott sagt sowas nicht so ganz oft. Aber wenn er das so deutlich sagt, das muss dann schon hellhörig machen. Was bist du für ein Dummkopf? Heute Nacht werde ich dein Leben von dir fordern. Und was hast du dann von deinem ganzen Reichtum? Kennt ihr das Sprichwort? Kannst nichts mitnehmen. Den Himmel kann man sich nicht erkaufen. Und von all dem Reichtum, von all dem, was deine Versicherung dir auszahlt, nimmst du nichts mit. Du kannst dein Haus nicht mitnehmen, du kannst dein Auto nicht mitnehmen, gar nichts. Und auch all dein Vermögen nicht. Wo kommst du hin, wenn du gestorben bist? Wir sorgen, wenn wir Versicherungen anschaffen, versorgen wir für unser Leben hier auf der Erde. Das hat sicherlich seinen Sinn. Aber sorgen wir auch dafür, wo wir ewig werden. Mit dem Tod ist nicht alles aus. Bist du sicher, wo du hinkommst? Bist du sicher, dass du da sicher bist? Nichts von dem, was wir hier sammeln und wertschätzen, können wir mitnehmen. Wir können den Himmel nicht erkaufen. Und wer sich auf seinen Besitz verlässt und nicht Schätze im Himmel sammelt, der wird arm dran sein, wenn er eines Tages vor Gott steht. Es reicht nicht, für ein gesichertes Leben hier auf der Erde zu sorgen und überhaupt keinen Gedanken daran zu verschwenden, was nach dem Tod ist. Wie sorgt man richtig vor? Wie sammelt man Schätze im Himmel? Das Erste und das Wichtigste ist, erstmal eine Beziehung zu Gott zu haben. Ich kann keine Schätze im Himmel sammeln, wenn ich Gott nicht kenne und wenn ich nicht mit ihm kommunizieren kann, wenn ich nicht mit ihm reden und eine Beziehung mit ihm haben. Und da ist der Erste, den wir ansprechen müssen, Jesus. Jesus ist gekommen, um die Beziehung zu Gott, dem Vater, wieder herzustellen. Und wenn wir mit Jesus Kontakt aufnehmen und mit ihm sprechen und ihn darum bitten, stellt er die Beziehung zu Gott her. Und dann können wir anfangen, Schätze im Himmel zu sammeln. Das ist die Voraussetzung. Aber nicht nur das, sondern Schätze im Himmel sammeln heißt, wir sollen auch so leben, wie Gott sich das wünscht. Das heißt nach seinem Willen, nach seiner Ordnung. Und dazu hilft uns Jesus auch, er befähigt uns überhaupt dazu, das zu tun. Der Bauer mit seinen vielen Korn, der hat nur an sich gedacht. Ist euch das aufgefallen? Der hat nur auch keinen Gedanken daran verschwendet, dass er vielleicht von seinen vielen Korn, was er selber gar nicht alles essen kann, vielleicht auch was abgeben könnte. Dass in seiner Umgegend vielleicht auch ein paar Leute sind, die hungern. Hat er überhaupt nicht daran gedacht. Dass er was Gutes tun könnte. Das wäre ein Schatz im Himmel gewesen. Mit dem, was wir über haben, andere Gutes zu tun, das ist ein Schatz im Himmel. Gott legt einen großen Wert auf das Miteinander von Menschen. Er hat den Menschen nicht geschafft als Individuum, dass er für sich alleine lebt, sondern Gott möchte, dass wir miteinander umgehen und teilhaben einander. Wir leben nicht nur für uns selbst. Und wisst ihr, das gibt auch Sicherheit, nicht allein zu sein. Wenn man alleine ist, ist man viel unsicherer, als wenn man jemanden an seiner Seite hat. Wenn du mit einer Krebsdiagnose oder mit irgendwas anderem im Krankenhaus liegst, dann wird dein Geld dich nicht besuchen. Und dir Trost spenden. Und an deiner Seite sein. und deine Hand halten. Und deine Aktien und dein Auto und dein was weiß ich, was du sonst noch alles hast, dass wir dir keine Hilfe sind. Aber deine Familie, deine Freunde, wenn die da sind, wenn die dich besuchen, die können dich nicht unbedingt vom Krieg heilen, aber die können dir an der Seite sein und es gibt Sicherheit. Leider erkennen wir oft erst in Notzeiten, wie wertvoll Freunde, Familie sind. Ich bin so froh über meine liebe Frau, die mit mir durchs Leben geht, ganz ehrlich. Ja. Ganz ehrlich, als wir angefangen, also als wir geheiratet haben, und so auch zwischendrin, war mir das nicht immer so gut. Da habe ich mich manchmal auch über sie geärgert. Über sie, über mich auch natürlich auch. Kann ich fragen. Ich habe auch genug Anlass dazu gegeben. Aber wisst ihr, mit der Zeit wird mir das so deutlich, wie gut es ist, verheiratet zu sein, jemanden an seiner Seite zu haben, der einen liebt. Das gibt Sicherheit. Jesus hat Gemeinde ins Leben gerufen. Gemeinde wie diese, nicht diese alleine, gar keine Frage. Gemeinde soll die Familie sein. Wir sollen füreinander da sein. Das war auch der Grund, warum ich vorhin von Hanna und von Monika und so weiter Rückmeldung gegeben habe. Wir sind Familie. Auch wenn wir sie nicht sehen, wir haben immer noch, wir lieben sie immer noch. Wir halten die Beziehung. Und haben sie ihn. Zu wissen, sie beten für mich, wenn ich im Boden bin. Sie sind für mich da, wenn ich Hilfe brauche. Es gibt eine Sicherheit, die du nicht kaufen kannst. Die muss man bauen. Da muss man Zeit investieren. Das kann man nicht kaufen. Und das gibt dir keine Versicherung. Aber über all dem, also ich finde menschliche Sicherheit ganz wichtig, auch durch die Beziehung, aber über all dem steht die Sicherheit, die ich bei Gott habe. Die Sicherheit, er liebt mich. Ich bin nicht einfach nur ein Mensch, einer unter 8 Milliarden Menschen und gehe verloren. Nein, da ist jemand im Himmel, der mich liebt. Der für mich sorgt, der sich um mich kümmert, der mir Wegweisung gibt, der mir hilft. Bei dem bin ich sicher, egal was mir hier auf der Erde passiert, da bin ich sicher. Bei dem weiß ich absolut sicher, dass er die Wahrheit sagt. Für mich ist das Wort Gottes die Wahrheit. Bei all den Nachrichten, die wir hören oder in den Nachrichtendschungel mal erkennen, wenn wir die an der Bibel messen, also es muss nicht wörtlich in der Bibel stehen, aber vom Sinn her, wenn das mit dem nicht übereinstimmt, dann ist das für mich gleich ein Ausschlusskriterium. Wenn das nicht in der Bibel bestätigt ist, dann kann das gleich werden. Nicht jede Nachricht kann man so prüfen, das ist mir schon klar, aber viele fallen da schon durchs Wasser. Ich weiß, dass Gott die Wahrheit sagt. Er belügt mich niemals, sondern da bin ich sicher bei ihm. In Psalm 32, Vers 7 und 8 steht etwas, was David, der König David gesagt hat, der hatte eine ganz besondere Beziehung zu Gott. Und Psalmen sind Gebete, die an Gott gerichtet hat, die aufgeschrieben hat, zum Teil hat er sie auch gesungen. Und da sagt er, du bist mir Schirm. Ein Schirm beschützt mich. Das ist damit gemeint. Und nicht nur vor Regen. Bewahrst vor Not mich. Umgibst mich mit Rettung. Und dann sagt er, was Gott ihm sagt. Ich will dich unterweisen und dir zeigen, den Weg, den du wandeln sollst. will mein Auge auf dich richten. Das könnte man natürlich jetzt auch falsch verstehen. So, manch einer hat so diesen Blick von Gott, beziehungsweise dieses Bild von Gott, so Gott guckt, ob ich auch alles richtig mache. Wenn man den Gott vor Augen hat, dann ist das bedrohlich. Ja, deswegen, ich will mein Auge auf dich richten. Aber David hatte diesen Blick nicht, weil er hat Gott als einen liebenden Gott erkannt, der das Allerbeste für ihn will, der sich um ihn sorgt, der auf ihn aufpasst. Und wenn das dann heißt, so, ich will dein Auge auf dich richten, dann heißt das, ich weiß genau, wo du bist und ich weiß genau, wann ich eingreifen muss, um dich zu schützen, um dich zu behüten und zu bewahren, um dir zu helfen. Das ist damit gemeint. Und nicht von wegen, ich gucke mit Argusaugen, ob du alles richtig machst. Das machen wir sowieso nicht. Jesus ist gekommen, um uns die Schuld zu vergeben. Er weiß, was wir falsch machen. Gar keine Frage. Und dann sagt er so, Stefan, das war nicht so ganz richtig. Da hast du deine Frau geärgert. Das hat sie traurig gemacht. Geh hin und bitte sie um Entschuldigung. Ja, Herr. Wenn das vorkommt, ist nicht nur bei meiner Frau, ich mache nicht nur da was falsch. Na, aber ja, wir können um Vergebung bitten, wir können bei Gott um Vergebung bitten und Jesus vergibt uns und bringt die Beziehung zu Gott wieder in Ordnung. Das ist die Sache, dass er uns beobachten will, damit er erkennen kann und eine schwarze Liste führen, was wir alles falsch machen. Nein, er vergibt uns gerne, weil er will uns im Himmel haben. Und im Himmel, da gibt es kein Corona, da gibt es keinen Nachrichtendschungel, da gibt es keine Lüge mehr, da sind wir absolut sicher. Da sind wir in Frieden und in Ruhe. Das ist die Sicherheit, die wir hier nur so schmecken können, ein bisschen schmecken können. Noch sind wir nicht ganz sicher, aber wir sind auf dem Weg dahin. Das hoffe ich zumindest. So, ich weiß, ich habe nicht alle Aspekte von bist du sicher angesprochen. Das, was Rosanja zu Anfang gesagt hat, das sind auch alles so Sachen, ja. Und man könnte noch ganz, ganz viel mehr da reinbringen. Bist du sicher? Bist du sicher mit dem, was du glaubst? Was du weitergibst? Bist du sicher in deinem Leben? Bist du sicher, wo du hinkommst? Wie du lebst hier, aber wie du lebst auch im ewigen Leben, bist du sicher? Ich bin sicher mit Jesus. Das ist für mich die Sicherheit, die mir Halt gibt. Und ich hoffe auch dir. Und wenn nicht, dann kannst du ihn heute Morgen in dein Leben einladen und das erleben und das ausprobieren, ob Jesus dir die Sicherheit gibt, von der ich gesprochen habe. Und ich lade dich ganz, ganz herzlich dazu ein. Ich möchte, dass du sicher bist und ich nicht mehr fragen muss, bist du sicher. Du sollst sicher sein. Amen.
Amen.